Hallo, Johannes Bertou hier. Seit 10 Jahren herrscht Abdel Fattah Khalil al-Sisi in Ägypten als Präsident. Die letzten Wahlen in dem Land waren nicht demokratisch, die Opposition wird unterdrückt. Das Radiofeature heute stammt aus dem Jahr vor al-Sisis Präsidentschaft. Spätestens da, im Jahr 2013, endet eine kurze Phase demokratischen Aufbruchs nach dem sogenannten arabischen Frühling und der Macht der Muslimbruderschaft. Es ist eine Zeit voller Hoffnung, aber auch voller Leid. Unser Autor Sami Kamis war damals in Kairo, Verwandte von ihm wohnen dort. Er hat als Reporter viele Berichte über Ägypten im Umbruch gemacht. Sein Radiofeature wirft uns jetzt mitten rein in eine aufregende und widersprüchliche Zeit und ganz persönliche Erlebnisse von Sami.
Vor mir liegen 2 Einwegrasierer, Kernseife und Aftershave. Ich stehe in meinem Badezimmer in Kairo. Der Seifenschaum in meinem Gesicht gibt mir einen dichten, weißen und schaumigen Vollbart. Ich rasiere mich.
Ich seife mich ein und rasiere mich, weil ich heute durch die Innenstadt von Kairo gelaufen bin, eigentlich durch meine Nachbarschaft, in der man mich auch mittlerweile kennt als der Deutsche. Das erste Mal war an der Militärsperre vom Tahrirplatz. Da kam ein kleiner Junge auf mich zu, Finger auf mein Gesicht gerichtet und schreit Ahwani, Ahwani. Ahwani ist die Moslembruderschaft, Ahwani ist Moslembruder. Es sprang dann sofort ein Mann aus dem Kaffeehaus auf, von seinem Stuhl und seine Shisha vernachlässigt, kam auf mich zu und hat mich total aggressiv gefragt, ob ich denn wirklich von der Moslembruderschaft sei. Das habe ich dann verneint. Der Soldat an dieser Sperre hat mich das Gleiche auch nochmal gefragt. Dann bin ich weiter auf dem Weg zum Supermarkt. Habe mich dann im Café mich 3 Leute mit Ahwani angesprochen. Dann habe ich mir direkt überlegt, es wäre ziemlich sinnvoll, sich Rasierklingen zu kaufen.
Dann habe ich mir überlegt, es wäre sinnvoll, mir Rasierklingen zu kaufen. Kairo ist meine 2. Heimat. Vor allem die Innenstadt. 2 Gehminuten sind es von meiner Wohnung zum berühmten Tahrirplatz. Eigentlich ist es die Wohnung meiner Tante. Hier haben wir alle zusammen die Revolution von 2011 erlebt. Wann immer es Ausschreitungen in der Innenstadt gab, stand das Tränengas stundenlang in unserer Wohnung.
Erstes Audiotagebuch aus Kairo, Downtown. Es ist der 10. August, mittlerweile schon der 11., 4.30 Uhr nachts. Ich bin vor ungefähr einer halben Stunde hier in der Innenstadt von Kairo angekommen. Ich bin ziemlich gespannt, weil ich hier gekommen bin, um ein Feature zu machen über Edward Said, diesen großen Orientalisten und Literaturwissenschaftler. Ich denke, Edward Said hätte heute in Ägypten seine wahre Freude, in Anführungszeichen, weil zum Beispiel der Begriff arabischer Frühling ja ganz, ganz gut zeigt, dass dieses Konzept Frühling, Prager Frühling, in Europa schon gab und jetzt 30 Jahre später gibt es auch im Orient. Und diese Annahme, klar, so Araber sind nicht so revolutionfähig, das haben ja die Ägypter in den letzten 2 Jahren relativ gut widerlegt. Und doch kommen halt wieder westliche Journalisten und Politiker daher und schreiben über den arabischen Frühling, als wäre es die kleine Schwester vom Prager Frühling. Deswegen freue ich mich auf das Feature.
Tagebucheintrag 12. August 2013, Downtown Kairo. Den Mann, der meine Hemden bügelt, kenne ich beim Namen. Er heißt Gamal. Wenn er sagt, morgen sind die Hemden fertig, dann komme ich nach 3 Tagen, nur um nochmals auf morgen vertröstet zu werden. Der Imbissbesitzer gegenüber, Hakke Ahmed, verlangt für ein Sandwich immer 200 statt 2 Pfund. Er sagt das im Scherz. Für ihn bin ich El Almani, der Deutsche. Die Innenstadt Kairos hat sich verändert. Sie ist abweisender und rauer geworden. Die Straßenhändler verkaufen mittlerweile Elektroschocker und Schlagstöcke im Handtaschenformat. Die Straßen wirken verwahrloster. Gehwegen fehlen die Pflastersteine. Bei Auseinandersetzungen werden sie herausgenommen und geworfen. Ausländer werden angefeindet. Vor 3 Jahren kam ich das erste Mal länger und alleine nach Ägypten. Damals hätte ich mir nie denken können, dass ich auf der Straße beschimpft werde. Als Muslimbruder. Und das alles nur, weil ich mich nicht täglich rasiere. Heute ist das normal. Heute ist alles anders. Kairo, mon amour. Beobachtungen während Tagen des Umbruchs. Feature von Sami Kamis. 12. August 2013, abends, Downtown Kairo. Die Revolution ist mittlerweile vorbei. Aber man kann sie überall in den Straßen der Innenstadt kaufen. Gedruckt auf bunte T-Shirts, eingesperrt zwischen 2 Buchdeckel oder als CD-Compilation mit den besten Revolution-Songs. Meine Tante Asa wohnt nicht mehr hier. Ihre Tochter ist eingezogen und hat Ägypten umgehend wieder verlassen. Es habe sich zu viel verändert, meinen beide. Meine Tante kommt nur noch selten hierher, nur wenn sie etwas erledigen muss. Mich aber zieht es immer als erstes in diese Ecke Kairos, nach Downtown oder Wasl El Beled, wie es auf Arabisch heißt. Die Mitte des Landes.
4. Dezember 1984, Maha und Ahmed Dib, Gallo Maulud Gedeed, Samuni Muhammad على اسم جدي كبير. برضو كان يوم المولد النبوي الشريف. اتولدت في مستشفى طلع المعادي كورنيش. اسمها السلام الدولي. فهمت ليه بقول بيس. فهمت ليه عايز انور الدنيا زي الفوانيس. افوق المتعيس اللي عايش ليلهم نهار زي الخفافيش. معظم حياتي قضيتها في الخليج. واحد من الملايين اللي حجوا من بلدهم في العالمين. وقتها كنا صغيرين انا واختي وابويا. وابويا
في ايام اللعب. يا عايز اسمع ايش.
Ich bin auf Skype und telefoniere mit Susanne in Deutschland.
Nee. Also die letzte, ich finde es vor allem wahnsinnig deprimierend. Also ich bin auch selber, ich weiß nicht, ob depressiv das richtige Wort ist, aber ich glaube schon, also ich bleibe gern zu Hause, ich schiebe Arbeit auf, ich tue mir schwer, über Dinge wirklich nachzudenken und auch nachdenken zu wollen, weil ich fast das Gefühl habe, umso mehr ich darüber nachdenke, umso weiter zieht es einen runter. Immer wieder kommt es halt zurück, was so passiert gerade. Also man kann es nicht einfach ausblenden oder sagen, okay, da denke ich jetzt mal länger nicht dran.
Es ist Mitte August. In 3 Tagen sind über 1.000 Menschen gestorben.
Ja, als die Rauber geräumt haben, habe ich in der Früh noch mit dem WDR telefoniert. Das war so um 5:30. Und da war dann alles ruhig und ich habe ihnen auch erzählt, dass ich eben am Vortag dort war, dass nichts passiert ist und so weiter. Und dann habe ich mich nochmal kurz auf die Couch gelegt, Fernseher auf lautlos, schlaf ein und 2 Stunden später wache ich auf und es sind die ersten Bilder von Rauchsäulen über dem Protestcamp.
In Sichtweite zum Eingang des Camps stand die Polizei, alle in schwarz gekleidet, alle unter 25 Jahre alt. Sie versperrten den Zugang zum Protestcamp der Moslembrüder. Es war eine Gruppe von ca. 100 Menschen, Schaulustigen. Eine vollverschleierte Frau schrie angsterfüllt, mein Sohn ist im Protestcamp. Einem Beamten wird es zu viel. Er trägt Skimaske und Kalaschnikow. Damit schießt er in die Luft. Einmal, zweimal.
Wenn ich von dem Bild erzählt, das mir noch also am allerbewusstesten da ist, ich habe nur quasi tote Menschen gesehen, die schon in Leintücher gewickelt waren. Ich habe jetzt niemanden gesehen, der quasi neben mir umgeschossen wurde. Ja, gut, einen, aber der hatte noch gelebt. Aber es gab so ein Bild, das war auch echt richtig krass, das waren diese Motorradhelme, die aufhatten, die Moslembrüder, als sie Rabah verteidigt haben, also die Kerle, die da vorne an diesen Barrikaden standen, haben so Rollerhelme aufgehabt, quasi ohne Visier und so ein Rollerhelm. Und da lag einer auf dem Boden, mit einem Loch hier vorne auf der Stirn und einem Loch hinten raus, also oberhalb der Stirn so, links und hinten rechts war das Austrittsloch, das war halt voll mit Blut.
August. Der Tag nach der Räumung des Camps. Alles ging sehr schnell. Unzählige Arbeiter putzten die Straßen um das Protestcamp. Sie versteckten Patronenhülsen, wenn sie nicht eindeutig der Muslimbruderschaft zugeordnet werden konnten. Sie rissen Zelte ein. Bagger schoben den Unrat zusammen und transportierten ihn gleich ab. Fliegende Müllhändler montierten Strommasten und Straßenlampen ab. Sie verkaufen den Stahl einige Kilometer weiter. Die Moschee von Rabah ist ausgebrannt. die Überreste der Bühne, von der über einen Monat lang die Hassreden der Führer der Muslimbruderschaft schallten, ist nur noch ein verkohltes Skelett. Hinter der Bühne, in der Moschee und in einem daran angrenzenden Krankenhaus waren am Vortag noch Feldlazarette. Jetzt steige ich über Wasserlachen. Darin mischt sich das Löschwasser mit Schmutz, Spritzen und Blut. Überall liegen einzelne Schuhe herum.
Dort liegt auch der Rollerhelm. In der Sonne. Aufnahmen vom 15. August von der Rabah-Moschee. Ein Mann steht auf der verkohlten Straße. Ein japanisches Fernsehteam hält ihm die Kamera ins Gesicht und ein Mikro unter die Nase. Überall war so viel Blut, murmelt der Mann. So viele Tote. Und er wiederholt sich. So viele Tote. Der Mann trägt ein blutverschmiertes Hemd. Sein rechter Arm ist verbunden. Er hängt wie tot in einer Schlinge. Um sein rechtes Bein ist ein Verband gewickelt. Ein großer, tiefroter Fleck zeigt, dass die Wunde noch frisch ist.
August 15. abends. Was gestern in Ägypten passiert ist, wird das Land noch lange beschäftigen. Es sind nicht nur die Soldaten und Polizisten, geschweige denn die Muslimbrüder, die hungrig nach Blut sind. Nein, es ist auch die Öffentlichkeit, die schweigend sagt, endlich werden die Camps geräumt. Meine Tante Alia in England schreibt auf Facebook, dass es nur okay ist, wenn das Militär eingreift. Schließlich wären die Camps ja in Gebieten, in denen Menschen wohnen, für die wäre es besonders schlimm, wenn sie nicht mehr mit dem Auto bis vor die Haustür kommen. Solche Aussagen treiben mich um. Wenn ich könnte, würde ich jetzt gerne laufen gehen oder schwimmen. Aber die Ausgangssperre fesselt mich an die Wohnung, fesselt mich an meinen PC und erwürgt mich mit den Aussagen guter Bekannter.
Aufnahmen vom Rabah-Platz am Tag vor der Räumung.
Morsi was thrown away, okay? I don't care about Morsi, I didn't like Morsi.
Mahmoud erzählt mir, er komme fast jeden Tag zum Protestcamp. Mit seinen 15 Jahren darf er noch nicht wählen. Aber auch wenn er gekonnt hätte, Mohammed Morsi oder die Muslimbruderschaft hätten seine Stimme nicht bekommen.
Morsi was thrown away, okay? I don't care about Morsi. I didn't like Morsi.
Morsi wurde gestürzt. Kein Problem. Ich konnte ihn nie leiden. Ich bin hier, um für seine Legitimität zu demonstrieren. Wenn man den gewählten Präsidenten einfach stürzt, wie soll es dann mit diesem Land weitergehen? Etwa so, ein neuer Präsident kommt und die Leute sagen dann gleich, so nicht, tritt ab. So einfach ist das nicht. Gesetze müssen eingehalten werden. Das Gesetz muss über allen stehen. Dem Militär, dem Volk, einfach allen.
Military, people, everything.
Von Rabah fuhr ich nach Mahandesin. Auseinandersetzungen auch dort. Ich nehme mein Aufnahmegerät aus der Tasche. Ein hagerer Mann, Mitte 40, mit Gasmaske um den Hals, kann es nicht erwarten, in perfektem Englisch in mein Mikro zu sprechen.
So, I'm here for vacation for 2 weeks, but as you can see, we cannot let the military coup to go.
Eigentlich wollte ich hier nur Urlaub machen. Ich lebe in den Staaten. Aber Sie sehen ja, wir können nicht einfach zusehen, wenn hier ein Militärputsch passiert. Wir werden das um jeden Preis stoppen. Ägypten muss frei sein. Deshalb unterstützen wir Mohammed Morsi, den gewählten Präsidenten. Es ist mir egal, ob er Muslimbruder ist oder nicht. Wer durch Wahlen an die Macht kommt, der kann nur durch Wahlen gestürzt werden. Nicht durch einen Putsch. Hier geht es um Demokratie. Das habe ich in den Vereinigten Staaten gelernt. Ich fordere von Obama, dass er etwas gegen diesen Putsch unternimmt.
And we really understand as Egyptians that this military coup are planned in the United States and this is our problem.
Er schreit jetzt, aber nur kurz. Der Mann hat Asthma. Im Hintergrund brennen Barrikaden, ein Polizeilaster steht in Flammen. Das Tränengas und der brennende Gummi, beides zwingt ihn fast in die Knie. Es fallen Schüsse, Anwohner deuten auf die Hochhäuser, dort sollen Polizei und Armee Scharfschützen positioniert haben. Alle in der Straße blicken verängstigt nach oben.
Am Freitag des Zorns, dem 28. Januar 2011, war ich auch hier in Mohandessin. Es war meine erste große Demo, in Ägypten und überhaupt. Damals riefen die Leute, nieder mit der Regierung. Sie forderten Brot, Freiheit und Menschenrechte. Es waren Tausende. Wir bogen um eine Ecke Richtung Tahrirplatz. Heute sind an dieser Ecke zwei große Blutlachen. August 16, Neu-Kairo. Den ganzen Tag bekomme ich einen Song nicht aus dem Kopf. Mein guter Freund Adam spielt ihn immer, wenn er in sein Auto einsteigt. Es ist ein Lied aus den 1960ern. Es war damals hip, auf Englisch zu singen. Take me back to Cairo, beside the River Nile. Wenn mein Vater in Kairo landet, dann sind seine ersten Worte immer, ich möchte sehen, ob der Nil noch da ist. Take me back to Cairo, beneath the silver moon. I left my heart in Cairo, oh. In den Straßencafés sitzen Mädchen in knalligen Farben. Sie rauchen Zigaretten und spielen Backgammon. Man trinkt frisch gepressten Limettensaft, ein Glas Schwarztee oder tiefroten, eiskalten und zuckersüßen Hibiskustee. Die Läden in der Innenstadt haben bis spät nachts geöffnet. Überall laufen Kinder herum, so wie ich, als ich 8 war und bis 2 Uhr morgens wach bleiben und Cola trinken durfte. In unseren Sommerurlauben waren die Pyramiden mein Spielplatz, die Mumien im Ägyptischen Museum mein privater Horrorfilm. Mein erstes Sandspielzeug hat mir Onkel Ali geschenkt.
Gegen 7 Uhr abends schaue ich an diesem Tag das erste Mal auf mein Handy. 3 SMS und 4 verpasste Anrufe von meiner Cousine Mariam. Ich gehe gerade durch die Talat Harb-Straße, die Einkaufsstraße in Kairo. Mariam und ich beteilen uns die Wohnung in der Innenstadt. Mariam wirkt nervös am Telefon. Sie fragt, ob ich sie in der Innenstadt abholen kann. Ich sage ihr, ich brauche 2 Minuten.
Where are we going now?
I'm going to Dali. You want to come with me? We can stay for a very short time. Hello, it's really, you know, Gabriel went down with me first. We walked until Adli. We were going to Zero Production. And then,
ein Freund begleitete mich von der Wohnung zu seinem Büro. Wir waren hier in der Innenstadt unterwegs.
Like doing crazy things because he looks strange. And I look strange.
Mariam steht im Café Riche in der Talat Harbstraße. Sie kaut an ihren Fingernägeln.
And then he left. And then the way back.
Mein Freund hat sich verabschiedet. Ich wollte allein zu einer Freundin weiter. Dann bin ich in das Café, in dem du mich abgeholt hast. Da saßen einige Freunde. Ich konnte mich aber nicht setzen. Ich bin mindestens 10 Mal rein und rausgelaufen. Allein auf die Straße gehen, das kann ich gar nicht.
Ich kenne Mariams Verhalten, wenn es passiert. Sie spricht erst über kleine Beobachtungen, was sie in der Wohnung vergessen hat oder auch, ob sie vielleicht zu aufreizend angezogen war. Sie wollte nur eine Freundin besuchen, 5 Gehminuten von unserer Wohnung entfernt.
Hi, Dalia.
Wir biegen in die Chera Champignon ein. Mariam hat sich mittlerweile bei mir untergehakt. Ihr Blick wandert umher. Am Straßenrand werden Autos repariert.
Vor der Revolution hatte ich extrem viel Angst, durch diese Straße zu gehen. Alleine war das nicht möglich. Hier sind viele Mechaniker. Männer lassen sie in Ruhe, aber Frauen grapschen sie immer wieder an. Heute scheint es etwas ruhiger hier zu sein.
Noch immer kein Wort davon, was heute geschehen ist.
Ich möchte nicht darüber sprechen, was mir passiert ist. Meine Mutter würde sich nur Sorgen machen.
putting my dress up, you know, but I don't want to say this now because my mother.
Mariam aber erzählt mir, was passiert ist. Ich werde es nicht eins zu eins wiedergeben, nur so viel. Drei Jungs haben sie den ganzen Abend lang verfolgt.
Deshalb habe ich dich angerufen. Ich habe gehofft, dass du nicht nach Alexandria gefahren bist. Gerade vor 5 Minuten ist es passiert. Ein Junge, ich weiß nicht. Ich muss mir Hosen anziehen, wenn ich auf die Straße gehe.
Du musst einen Ziegelstein in deiner Tasche tragen.
Ich habe mit meiner Tasche ausgeholt und ihm ins Gesicht geschlagen. Aus seiner Nase floss Blut. Der Kerl mit der blutenden Nase hat mich dann beschimpft. Du Tochter einer Hündin, Schlampe, du Fotze. Das wirst du dich nie wieder trauen. Es war unerträglich. Alle Männer um ihn herum waren auf seiner Seite und meinten, wie kannst du es wagen, einen Mann mit deiner Tasche zu schlagen? Sie haben gesehen, was vorher passiert ist. Sie haben mich als amerikanische Schlampe beschimpft.
Your day was horrible today. A taxi driver saying you're a Gesuse and then a Gesuse.
Mariams Tag war die Hölle. Am gleichen Tag hat sie einen Taxifahrer beschimpft.
Der Fahrer meinte, du bist ein Spion, du sprichst kein Arabisch. Welche Sprache ist das denn? Auf Arabisch sagte ich zu ihm, wie kommt es dann, dass Sie mich verstehen, wenn ich kein Arabisch spreche? Welche Sprache sprichst du da? Schrie mich der Taxifahrer an. Ich sagte nochmal zu ihm, wenn Sie meine Worte verstehen, dann spreche ich Arabisch mit Ihnen.
Mariams Freundin Dalia lebt auch in der Innenstadt. Belästigt wird sie regelmäßig. Manchmal folgen ihr diese Typen sogar bis zu ihrer Haustüre. Nach der Revolution, so Dalia, sei sexuelle Belästigung nur noch schlimmer geworden. Aus Belästigung werde immer öfter sexuelle Gewalt.
But also because you're dressed in a dress, you know, don't wear a dress in the street. Just avoid the whole shit dress.
Am Abend gibt sich Mariam nachdenklich, ob sie überhaupt Kleider, egal wie lang, anziehen soll. Mariams Freundin Dalia gibt ihr den Rat, du musst immer eine Hose tragen, egal wohin du gehst, selbst wenn du nur 5 Minuten raus willst.
And after every event, it gets worse. Like now, I get harassed all the time on the way to work.
Mariams Haut ist etwas heller. Ihre Haare sind nicht schwarz, sondern bräunlich. Mariam lässt sich von niemandem etwas vorschreiben. Sie trägt Kleider, wenn sie Lust dazu hat, und sie geht aus, wann sie möchte. Dieses Auftreten sehen viele junge Ägypter als Einladung, Mariam anzumachen, ihr nachzulaufen, sie anzufassen. Mariam passiert das ständig. Es macht sie müde, saugt an ihrer Energie. In Kairo ist derzeit alles anstrengend. Von Streits mit Taxifahrern über das Einkaufen kurz vor der Ausgangssperre bis hin zu den ewigen Passkontrollen an Armee-Checkpoints. Aber wie anstrengend der Alltag für Frauen sein muss, ich kann es mir nicht vorstellen.
Audio-Tagebuch vom 19. August. Ich bin bei einer Freundin in Zamalek. Es ist seit einem Tag relativ ruhig und ich glaube, jetzt erst verstehe ich, was ich gesehen habe.
Audio-Tagebuch, 19. August, Downtown Kairo.
Szenen, die
langsam verstehe ich, was ich gesehen habe. Leichen, Schüsse, Blut. Ägypten ist paralysiert. Keine Menschen auf Straße. Versuch-Feature abgebrochen. Polizei. Habe heute versucht, durch die Innenstadt zu laufen. Kleine Reportage anzufangen. Darüber, dass um den Tahrir kein Gehsteig mehr existiert. Dass überall Mauern aufgebaut sind.
and right behind the feet. I don't know what she's doing there. I don't understand it.
Am Telefon ist mein Onkel Abdurrahman. Alle nennen ihn Kati. Es vergeht kein Tag, an dem ich keinen Anruf von Onkel Kati bekomme. Mein Onkel hat fast 20 Jahre lang in den USA gelebt. Seit 10 Jahren ist er wieder in Ägypten.
Oh, of course, al-Nusra.
Katis politische Einstellung zu umschreiben ist einfach. Er ist gegen alle, mit Abstufungen. Er ist gegen die Muslimbruderschaft, gegen Mubarak, gegen das Ausland und natürlich gegen das Militär. Ziemlich genau in dieser Reihenfolge.
Okay, I will tell him.
You will have a lot of trouble soon, you know that.
Turkey? Oh.
Nun soll ich Kati dabei helfen, Briefe zu verfassen. An Obama, an Merkel und an Westerwelle. Im Betreff will er ein Fuck Off sehen. Das soll ich auch Recep Tayyip Erdogan ausrichten. Für Onkel Kati ist der türkische Premier der Schoßhund der Muslimbruderschaft. Erdogan hat im türkischen Fernsehen geweint, nachdem ein Gedicht zur Muslimbruderschaft vorgelesen wurde. Es erinnert an eine Tote während der Proteste. Erdogan verteufelt das ägyptische Militär. Deshalb verteufelt mein Onkel Kati Erdogan. Am Schluss sagt Kati noch, wir brauchen eure Militär- und Entwicklungshilfe nicht. Ihr werdet schon sehen, wo er bleibt, wenn Ägypten bei anderen Nationen Waffen und Lebensmittel importiert. Und natürlich fragt Kati, wann ich ihn besuchen komme. Wir sollten Fisch essen gehen, schlägt er vor, am Meer in Alexandria. Ich werde versuchen, morgen zu kommen, behaupte ich. Fahren werde ich nicht.
Okay, mich, yalla. Yalla, ya Kati, masalem. Bye, bye.
Okay, bye, bye.
Bye, bye.
Am 21.08. Nilinsel Samelek, Kairo. Mit meinen Verwandten zu sprechen, mittlerweile ist es unmöglich. Zu unterschiedlich sind die Meinungen, zu offensichtlich der Generationenunterschied. Seit Tagen fragen Tante Azza und Onkel Yassin, wann ich endlich aus der Innenstadt zu ihnen in den Norden Kairos komme. Ich erfinde Ausreden. Die Ausgangssperre macht es mir unmöglich, pünktlich zu Hause zu sein. Gute Ausrede. Oder der Taxifahrer hat sich geweigert, mich zu fahren, weil es zu weit ist und er selbst vor der Ausgangssperre zu Hause sein muss. Auch nicht schlecht. Was auch funktioniert, ich muss noch einen Artikel an meine Redakteurin schicken. Leider habe ich meinen Laptop in der Stadt vergessen. Dann war es zu spät, um noch rauszukommen. Das alles sind Ausreden, um nicht den ganzen Abend mit meiner Familie, die ich über alles liebe, verbringen zu müssen. Ich will es deshalb nicht, weil ich weiß, dass wir über Politik reden werden. Und ich weiß, dass wir verschiedener Meinung sein werden.
Wieder am Telefon mit Susanne.
Was meine Familie dazu sagt, zu dieser Anspannung, also das wird, glaube ich, noch gar nicht so reflektiert, dass jeder so angespannt ist, weil es leider eine Normalität ist so. Gestern zum Beispiel haben mit einer Freundin, mit Nadine und Yassin gestritten. Aber nicht gestritten, aber die haben halt diskutiert, ja. Das sind Leute, die wirklich nicht weit voneinander entfernt sind im Denken, ja. Und die das auch gesagt haben, ja. Also, die eigentlich immer zugestimmt haben bei den meisten Punkten, aber trotzdem kam es dann irgendwann in dieser Diskussion so zu einer Nuance, wo sich nicht alle einig waren. Und dann war irgendwie sofort, ich will nicht sagen aggressiv, aber so eine Vehemenz in dieser Diskussion, die natürlich in der Familie existiert, ohne Frage, ja, aber dass Politik Familie so weit auseinanderbringt, dass man eben dann so Türen zuschlägt und nicht mehr miteinander spricht und so weiter und so fort, das ist auch neu.
Ja.
Aufnahmen aus Neu-Kairo. Am Tisch mit Nadine, Yassin, seiner Frau Azza, meiner Cousine Mariam und ihrem Cousin Ahmed. Yassin stellt Nadine die Frage, die man immer wieder hört. Wer ist denn lieber, das Militär oder die
Muslimbruderschaft?
Nadine antwortet:
Ich bin für keinen von beiden, weder das Militär noch die Muslimbruderschaft. Ich habe tausende von Möglichkeiten, mich zu entscheiden, aber ich bin bestimmt nicht für eine dieser beiden. Im Gegenteil, ich bin gegen beide.
Mariam und ihr Cousin Ahmed sind Nadines Meinung. Beide sind unter 30.
Das ist eine Frage, die nur Menschen aus den 60er Jahren stellen können. Ihr seid aufgewachsen zwischen diesen beiden Polen, Militär und Islamismus. Das war unter Gamal Abdel Nasser schon so. Und ihr denkt, es ist heute auch noch so. Wenn du mich fragst, was ich wählen werde, dann sage ich dir, ich werde für die Freiheit stimmen, für Menschenrechte. Und ich werde immer gegen einen Polizeistaat und gegen religiösen Faschismus sein. Für mich gibt's keine andere Wahl.
كل ده لما يتحقق هقول اوكي غير كده انا اي دونت اكسبت اني اذر تشويس
دي auseinandersetzungen werden heftiger
عبد الناصر السيسي هو اللي رومانسي
Nadine muss sich anhören, dass ihre Ideen romantisch wären und dass man heute Pragmatismus brauche.
انا قصدي ان احنا نقول كده
Ganz im Gegenteil. Die Generäle Gamal Abdel Nasser in den 50ern und Abdel Fattah al-Sisi heute sind Romantiker. Sie glauben, sie können Leute erschießen und ins Gefängnis sperren. Und auf einmal herrscht wieder Ruhe im Land.
Das Gespräch geht noch gut 30 Minuten mit gleicher Intensität weiter. Ich verlasse den Küchentisch. Im Nebenraum spielen Yusuf, seine Frau Sarah und ein paar Bekannte Monopoly.
نحنا من ناسي منطير ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانوك القطيع كل ما طلبت بتغيير الوطن يقاسوك حتى تبيع حرية
Seit 2 Stunden herrscht Ausgangssperre. Ich sitze wieder mal in meinem Wohnzimmer. Der Fernseher läuft. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe und in eine Polizeikontrolle gerate, dann werde ich verhaftet. Also bleibe ich zu Hause. Der Sender OnTV zeigt Propaganda und verkleidet es als Nachrichten. Der Sender Panorama Drama zeigt einen Splitscreen. Rechts läuft eine Soap-Opera aus dem Libanon. Frauen in Unterwäsche springen durchs Bild. Links läuft dann die Live-Berichterstattung des staatlichen Fernsehens. Eine leere Straße wird gezeigt. Alles ist ruhig, lautet die Message.
Nadine und Mahmoud besuchen mich. Die Ausgangssperre ist ihnen egal. Mahmoud möchte noch Zigaretten und Schokolade besorgen, vielleicht einen Kaffee trinken. Ich komme mit.
So kenne ich Kairo nicht. Die Straßen sind leer. Komplett leer. 1-2 Rollerfahrer irren herum. Sie wirken verloren. Die Straßen kommen mir überdimensioniert vor. 4 Spuren für eine Einbahnstraße? Kairo braucht diesen Platz. Kairo braucht allen Platz. Ohne Menschen wirkt die Stadt wie ein Gedankenexperiment eines Größenwahnsinnigen. Wir finden ein Café. Es ist gepackt voll. Über Politik redet fast niemand. Der Kellner sagt, es gibt kein Kaffeepulver mehr. Ich hätte welches zu Hause, aber da will ich gerade nicht hin. Dort will niemand hin.
I guess it's fine, like you can get everything's fine, but you just need to
sort of change your day.
Yeah, exactly. Was ist da alles? Oh, hopefully, where are you staying? Well, with downtown.
Ah, Bustin, Sheral Bustin.
Sheral Bustin. Okay.
Ich besuche meinen Freund Abdurrahman Hussein in seiner Wohnung in Do'i. Es ist auf der anderen Nilseite. Abdurrahman ist Journalist. Er war Korrespondent für die britische Tageszeitung The Guardian. Ihm geht es ähnlich wie mir. Wenn sein Telefon klingelt, dann hebt er nicht mehr ab. Seine Mutter könnte dran sein. Abdurrahman nennt sie ein Propaganda-Opfer der Medien. Seit Tagen blendet jeder ägyptische Sender im oberen rechten Eck des Bildschirms ein Banner ein. Egypt is fighting terrorism. Masr dedet al-Irhab.
Diese vergiftete Atmosphäre führt dazu, dass ich Freunde und Familienmitglieder verliere. Abgesehen von der extremen Zahl von Toten. Das berührt jeden. Darüber hinaus verlaufen Gräben durch jede Familie. Denn in jeder ägyptischen Familie gibt es jemanden, der mit der Muslimbruderschaft sympathisiert oder die Islamisten wählt. Fast in jeder Familie findet sich jemand, der im Militär gedient hat oder für die Polizei arbeitet. Wie gesagt, ich verliere Freunde und Familienmitglieder, weil versucht wird, uns auseinanderzutreiben. Es gibt diese Polarisierung in Ägypten seit der Revolution von 2011. Aber bei den Auseinandersetzungen jetzt wird sie viel stärker betont als bisher.
Abdurrahman sitzt auf seiner Couch. Vor ihm liegen zwei Smartphones, ein Tablet-PC, im Fernsehen läuft Al Jazeera International. Husni Mubarak soll auf freien Fuß kommen. Abdurrahman hat seine Wohnung seit 2 Tagen nicht mehr verlassen. Muss er auch nicht. Er hat ausreichend Zigaretten und englischsprachiges Fernsehen.
The state media and what we call in Egypt the independent private media, such as like on TV and CBC and stuff, they have taken.
Die staatlichen Medien, aber auch die privaten Fernsehsender, haben die Gesellschaft in zwei Lager gespalten. Und diese Spaltung haben sie auch gleich zementiert. Die öffentliche Meinung sieht also so aus. Alles, was nicht in diese beiden Lager passt, ist eine Gefahr, eine Bedrohung für die Sicherheit des Staates.
Is immediately a threat, is immediately something that is supposedly attempting to bring this country down.
Ich stelle mir vor, mein Onkel wird vom Militär erschossen, nur weil er Mohamed Morsi gewählt hat. Werde ich dann zu Hause bleiben und sagen, klar, Ägypten bekämpft den Terror?
I think alienated would be a much stronger term than lost. We're now in a position where whoever supports.
Heute wird jeder, der die Revolution von 2011 unterstützt hat, einfach übergangen oder beiseite gestoßen. Der Slogan ist Ägypten gegen den Terror. Jeder, der Teil der Muslimbruderschaft oder ein Islamist ist, wird automatisch zum Terroristen. Das bestärkt die Armee und Polizei, die Gruppe mit aller Gewalt zu bekämpfen. Alle, die aus dieser extremen Polarisierung herausfallen, werden als Betrüger eingestuft oder als eine Gefahr für das Land.
Fighting this battle to eradicate terrorism, and anyone who does not fit within this binary is considered a traitor or is considered someone who is part of some nefarious plot to split Egypt, as is being said. Yeah.
Was in Ägypten wenige einsehen wollen, das, was Militär und Übergangsregierung mit den Moslembrüdern gemacht haben, nämlich einen Teil zu erschießen und den Rest ins Gefängnis zu sperren, das kann auch ihnen widerfahren.
I can't see at the moment any way out of this. Unfortunately, the die has been cast. Maybe before the enormous bloodshed, there was potentially a way out.
Ich sehe keinen Ausweg. Die Würfel sind gefallen. Vor dem Blutbad hätte es vielleicht noch eine Möglichkeit gegeben, aber nach dem, was passiert ist, keine Chance. Beide Seiten bewegen sich kein Stück. Keiner gibt nach. Dieser Kreislauf aus Gewalt hat angefangen und keiner kann ihn stoppen. Je länger das so weitergeht, umso schwieriger wird es, da wieder rauszukommen. Die Sache ist, keiner will die Gewalt stoppen.
Sides and are cheering on this and supporting this wholeheartedly. So there's no kind of halfway measures. There's no room for compromise or for dialogue. That time is not is over.
Yeah, I think I have to run now.
Yeah, the curfew. Oh, if you're here for a bit, we'll definitely meet again.
Sure, yeah. Be my pleasure. If you need anything, just you got your stock of cigarettes here. So you don't have to go out.
Yeah, do you need some?
No, I'm fine. Thank
you're
you. Good? I still
you're
have.
Sure?
Yeah. Okay. And my pleasure. And see you soon, Yen. Yeah, just stay in contact. Then, if you're going anywhere, anytime soon,
people are. Just people go mad because this happened in 2011. Bordeaux.
Yeah.
People were like arresting people.
Yeah.
And just crazy shit. Khalasah will be in touch.
Okay.
All right. It's a pleasure.
Ich verabschiede mich von Abdurrahman. Im Türrahmen deutet er auf mein Mikro und sagt mir, laufe damit lieber nicht auf der Straße rum. Das könnte Ärger geben. Ich verspreche, auf mich aufzupassen und muss mich beeilen. Also, Abdurrahman hat mich jetzt gerade noch verabschiedet mit den Worten Take care. Vor allem auch, weil es schon fast 6:30 ist. In einer halben Stunde ist Ausgangssperre, die wirklich wahnsinnig strikt ist. Dann ist Kairo eine absolute Geisterstadt. Ich hole mir jetzt mal ein Taxi. Wasselbellet? Babelu.
August. Heute auf den großen Touristenmarkt in der Kairoer Altstadt gegangen, dem Chien El Khalili. Hier kauft fast jeder Ägyptenbesucher Papyrus und lässt sich seinen Namen in Hieroglyphen neben bunte Pharaonen malen. Hier findet man auch die kleinen Stoffkamele, die in deutschen Regalen verstauben oder die angeblich echten Lapislazuli-Skarabäen. Am meisten werden wohl Pyramiden verkauft, als Schlüsselanhänger, als T-Shirt-Motiv oder als Specksteinfigürchen. Heute sind die engen und niedrigen Gassen wie leergefegt. Die Gebetsrufe schallen von den Minaretten. Zwei Querstraßen hinter dem Touri-Teil des Marktes gibt es schöne Stickereien. Ich kaufe das Geburtstagsgeschenk für meine Mutter. Ich bin wohl der einzige Kunde an diesem Tag. Nach der Revolution 2011 dachten die Händler noch, dass die Touristen bald wiederkommen werden. Heute sperren viele ihre Geschäfte nicht mal mehr auf. Keiner macht sich mehr die Mühe, Ausländern hinterherzulaufen.
Der Taxifahrer hat mich jetzt hier direkt von meiner Haustür rausgelassen. Es ist jetzt 20 vor 7 ungefähr. Ich habe also noch 20 Minuten Zeit, um Essen und Wasser zu kaufen. Der Taxler selber war auch total irgendwie unter Strom. Er muss jetzt noch nach Hause. Er wollte mich eigentlich erst gar nicht herfahren. Das hat mich einen extra Fünfer gekostet. Er muss jetzt noch nach Hause, so eine Viertelstunde weg. Und dann ist auch für ihn quasi eine Punktlandung, rechtzeitig zur Ausgangssperre daheim zu sein.
Einen richtigen Laden zum Einkaufen finde ich um diese Uhrzeit nicht mehr. Aber ein kleiner Kiosk verkauft noch Zigaretten, Kekse und Handykarten. Einige Leute stehen um den Fernseher. Es geht um Syrien. Vor einem Tag wurde ein Giftgasanschlag gemeldet. Ich blicke auf die zuckenden Leiber auf dem Bildschirm, zahle und gehe weiter.
Plötsligt vände jag mig om och tittade på den gamla bilden av min skolklass när jag var 10 år. Jag tyckte jag var kommit på något som länge legat förberett, men ändå ogripbart Med förvåning måste jag konstatera att jag inte vet vem jag är.
24. August, abends. Mir ist unglaublich langweilig. Habe die Ingmar Bergman DVD-Kollektion meiner Tante Asa im Schrank gefunden. Fast komplett durchgeguckt.
Om jag tänker efter, hade jag några häftiga utbrott av självhävdelse som liten flicka.
Heute ist der 26. August, nur ein ganz kurzer Tagebucheintrag. Ich war heute auf der Straße unterwegs mit Mariam und wir sind an einer Gruppe von Polizisten vorbeigekommen und einer von denen...
26.8. Ein Polizist auf der Straße sagt niedergeschlagen zu seinen Kollegen: Wisst ihr, die Revolution 2011, das war wie eine Frau zu heiraten, nur um dann herauszufinden, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Andere Polizisten legen ihm die Hand auf die Schulter. Zustimmend, tröstend.
While the world's focusing on the situation in Syria and a possible military strike conducted by the U.S. against the Assad regime, the current situation in Egypt is getting less attention in the media. However, things are far from peachy there. The Muslim Brotherhood keeps protesting, demanding the reinstatement of their ousted president, Mohamed Morsi, and in the past few weeks, these protests have led to numerous clashes with the military and many deaths. Meanwhile, our correspondent, Sami Kamis, has been in Cairo, and he's had some rough experiences there. He was beaten up and held by the police, and he had to shave to not appear like a Muslim brother. Sammy.
Hey there, how you doing?
Hi. Glad to hear that you're okay now, but your last days in Cairo were a little bit hectic. Can you tell us describe what happened to you?
I was caught in crossfire twice during the end of August, but last Friday was probably the worst experience I had so far.
Was an diesem Freitag, den 30. August, meinem letzten Protestfreitag in Kairo passiert, es packt die große Scheiße der letzten Wochen in kleine beschissene Momente. Im Stadtteil Heliopolis steige ich aus meinem Taxi aus. Die Straße ist voll mit Steinen und Glassplittern. Aus einer Nebenstraße kommen junge Männer. Einer trägt ein Palästinensertuch um den Kopf gewickelt. Er sieht mich, sieht meine Kamera, schreit: Journalist, fuck. Sekunden später bin ich umstellt von 20 Männern. Sie zerren an mir, treten mich, klauen mir meine Sachen. Einer reißt an meiner Kamera mit aller Gewalt, fuck. Der Junge mit dem Palästinensertuch trägt eine abgebrochene Glasflasche in der Hand. Die Entfernung Glasflasche und Gesicht ist lächerlich gering. Der Junge, er ist keine 17, wird von anderen Männern zurückgehalten. Fuck, meine Kamera, der Riemen reißt. Ich halte sie noch in der Hand. Hamdulillah, Gott sei Dank.
It was probably the closest I was to getting injured in Egypt as a journalist.
The police helped you get out of that, but I guess they weren't that helpful afterwards.
Not at all. Well, they dragged me out. Like I felt a very strong hand on my neck. And
der Polizist hält mich am Arm. Sein Griff wird immer fester. Seine Finger bohren sich in meinen Oberarm. In einer Nebenstraße bleiben wir stehen. Er schnappt nach Luft. Der Polizist hält mein Portemonnaie in der Hand, durchsucht es, findet meinen Presseausweis. Fuck, seine Sätze hören sich an wie Anklagen. Du bist Journalist. Du bist Deutscher. Ägypten kämpft gegen den Terrorismus. Und ihr stellt alles falsch dar.
It's maybe because that's the way you treat journalists in Egypt now. But I hope, I really, really, really hope that no one has to die for just demonstrating, you know?
Well, thank you. And stay safe. And for all of you who have been listening and want to find out more about Sammy's life in Cairo, you can follow him on Twitter as well. His Twitter name is Sammy SMSM. So, happy. Thanks a lot, Sammy.
وعملت هذا الحلقة اليوم وهلا رح ترفع ارفعها وحط لها الصورة.
Aufnahmen mit Rami Jarra, syrischer Oppositioneller, mit Frau und Kind vor 2 Jahren aus Syrien nach Kairo geflohen. Mittlerweile behaupten die ägyptischen Sicherheitskräfte, dass Rami eine Gefahr für Ägypten darstellt.
One of the guys here was walking down Jamaat al-Dawl and someone said Suri, he turned around, someone came past and the car and slapped him.
Ein Kollege wurde hier vor dem Büro aufgehalten. Ein Passant schrie, Syrer, Syrer. Augenblicklich kam ein anderer Passant und hat ihn geohrfeigt. Ich streite jeden Tag mit Taxifahrern. Sie versuchen mich zu überzeugen, dass die Protestcamps voll mit Syrern waren. Und ich versuche ihnen klarzumachen, dass diese Aussage absoluter Schwachsinn ist. Ein Verkäufer im Supermarkt sagt immer zu mir, ihr Syrer seid alle Dschihadisten, ihr habt in Rabaa gekämpft.
It's reducing an internal conflict between Egyptians. Do you see what I mean? So, yani, it is.
But die ägyptischen Medien haben es geschafft, diese Vorstellung in den Köpfen zu verankern. Irgendwo hat das auch seine Vorteile. Wenn sie auf uns Syrer eindreschen, dann beruhigt sich vielleicht die Lage im Inland. Die Ägypter haben einen langen Weg vor sich. Aber sie denken, da gibt es eine Abkürzung. Gibt es aber nicht. Das zu glauben wäre kindisch.
And they think, okay, well, there's a shorter way. But I think that's a very, very, very childish move.
September. Auf dem Weg zum Flughafen in Kairo komme ich an der El-Fateh-Moschee im Stadtzentrum vorbei. Vor 2 Wochen stand ich hier, es war Freitag. Wieder kam es zu Schießereien, wieder zu Chaos. Die Schüsse kommen aus der Nähe, vielleicht von einem Hausdach. Einige Passanten stehen mit mir auf der Straße. Wenn die Gewehrsalven laut und nahe sind, flüchten wir in einen Hauseingang. Dann wieder auf die Straße, dann wieder in den Hauseingang. So schnell wie möglich suchen alle den Schutz, es wird gezogen und gezerrt. In all dem Getümmel fällt mir ein Mann auf. Er sitzt an einer Straßenecke, circa 4 Meter von dem Hauseingang entfernt, in den wir alle 3 Minuten rennen. Er aber sitzt in aller Ruhe, trinkt seinen Tee in kleinen Schlucken, zieht gelassen an seiner Wasserpfeife. Er blickt keine Frage mit großem Interesse zu uns herüber, Sorgen aber macht er sich nicht, weder um uns noch um sich selbst. Dieses Bild hat sich eingebrannt. Der Mann sitzt dort, die Beine überschlagen und sein Blick folgt uns. Vom Hauseingang auf die Straße und wieder zurück in Sicherheit. Seine Kopfbewegung? Sie erinnert mich an einen Zuschauer beim Tennis.
Das war
Kairo, Mon Amour. Beobachtungen während Tagen des Umbruchs. Feature von Sami Kamis.
Die Sprecher waren Hemma Michel, Katja Schild, Andreas Neumann, Peter Weiß sowie Gabriel Raab und der Autor. Ton und Technik Adele Kurzil. Musikberatung Alexandra Distler. Redaktion und Regie Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2013.
Das war das Radio-Feature. Es stammt aus dem Jahr 2013. Sami Kamis hat erzählt, wie er die Zeit des Umbruchs in Ägypten erlebt hat. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Hallo, mein Name ist Viktoria Kobmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
Und investigative Recherchen.
Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll?
Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein.
Ja.
Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.